Tja, wir sind nicht der Mittelpunkt. Die erste Frage könnt ihr schon sehen. Ist das Mikro an? Hört ihr mich? Ja, ne? Ihr hört mich? Hört ihr mich? Ja, ein paar hören mich. Okay, jetzt höre ich mich auch. Wisst ihr noch, womit ich heute Morgen meine Predigt beendet habe? Wisst ihr es noch? Was war so der letzte Aspekt? Erinnert ihr euch noch? Ah, da waren wir ganz nah dran, genau. Und dann gab es nachher noch einen. Darunter gab es noch ein kleinen Clipart. Zum Versöhnen gehören zwei. Ah. Ich schaffe da eine Verknüpfung zwischen heute Morgen und dem hier. Wer von euch, ich brauche mal ein bisschen Licht, und zwar, dass ich euch sehe. Ja, ihr Lichttechniker, genau. Wer von euch war schon mal verliebt? Oh, ihr Arm tut mir echt leid. Die anderen, also, die sich nicht melden. Gut, nächste Frage. Wem von euch gefällt denn das Gefühl, verliebt zu sein? Oder gefiel das, als er mal verliebt war, vor 40 Jahren oder so? Okay. Nur um eine kleine Brücke mal zu schaffen, wir werden uns gleich über das Verliebtsein auch reden, denn heute Abend haben wir das Thema Alle müssen mich lieb haben. Ich will euch nur am Rande etwas mal erwähnen. Und dann lassen wir das Thema von heute Morgen dann auch hinter uns liegen und gucken, was der Geist Gottes mit uns noch damit macht. Aber wisst ihr, was noch schöner ist als Verliebtsein? Was? Lange schlafen? Ich habe das erlebt, wo ein Mensch bereit war, sich mit mir zu versöhnen. Der Unterschied zwischen Verliebtsein und sich versöhnen ist folgendes. Wenn man sich verliebt, verliebt man sich in das Schöne, in das Angenehme, in den tollen Charakter, in die Fähigkeit, in das Aussehen, in das Angenehme. Richtig? Versöhnung bedeutet, da hat sich aber jetzt jemand sich für dich entschieden, obwohl es bitter war zwischen euch, obwohl da Schmerz war, obwohl da Kränkung war, obwohl da etwas war, was nicht schön war, was hässlich war, mindestens vom Empfinden her, vom Gefühl, von der Beziehung, war etwas hässlich. Und trotzdem entscheiden sich zwei wieder füreinander. Das ist Versöhnen. Also wenn Gott, die Bibel sagt das ausdrücklich, Gott lädt dich ein, bitte versöhne dich mit dir. Das heißt, also ich bin der Meinung, dass Versöhnung noch etwas Stärkeres ist, als verliebt zu sein. Versöhnung ist quasi der Ausdruck der Bereitschaft, den anderen zu lieben. Ich stehe zu dir, ich halte zu dir, obwohl das Hässliche und das Schlimme bei dir war oder zwischen uns war. Das nur am Rande, und jetzt kommen wir auf unser Thema von heute Abend. Alle müssen mich lieb haben. Ich habe meine erste Freundin mit 21, das war für mich ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte mich öfter schon mal verliebt in ein Mädchen, aber es gab keine Gegenliebe. Und das einzige Mädchen, das mal was von mir wollte, da gab es von mir keine Gegenliebe. Das war nicht so nett. Als es dann tatsächlich ein Mädchen gab, wo ich dachte, Mensch, dass sie sich in mich verliebt hat, habe ich sofort zugeschlagen. Nicht so, sondern... Ja. Das Doofe war, ich wollte unbedingt gerne dann eben diese Verliebtheit annehmen und habe mich so dermaßen ständig angepasst und immer versucht, diesem Mädchen zu gefallen, dass sie merkte, das ist auch nicht das. Ja, ich wollte sie gewinnen, ich wollte ein Mädchen haben, das mich mag, mehr eben als eine platonische Freundschaft. Also war ich nicht ich selbst. Ich habe ein Jahr später ein anderes Mädchen kennengelernt, ein Mädchen war sie auch nicht mehr, 24 war die schon. Das war dann auch ihr erster Freund, das war Finns Mutter. Wusste sie da noch nicht. Die hat auch, bis sie gewartet hat, 24 war sie. Ich fand das faszinierend, als ich sie kennenlernte und sie sagte, ja, also sie hat sich in mich verliebt, ich nicht in sie, aber sie war, Ja, es ist die Wahrheit, die bittere Wahrheit. Ich kann es heute nicht verstehen, wie das passieren konnte, dass sie sich in mich verliebt. Ne? Könnt ihr auch nicht verstehen. Ja, das ist meine Frau, ist einfach, sie hat gesagt, sie opfert sich, hat sie gesagt. Sie nimmt mich vom Heiratsmarkt und dann gibt es ja keine Frau, die mit mir leiden muss und so. Sie hat auch gesagt, wenn sie mich überleben sollte, hat sie gesagt, sie wird auch nicht nochmal heiraten. Wer weiß, was sie dann für einen Deppen kriegt. Ja, also das, ja, das ist meine Frau, sie ist einfach ehrlich und man muss sie lieb haben, ja. Ich fand das klasse, sie kennenzulernen, zu sagen, ich wollte warten, ob ich einen Mann finde, wo ich wirklich den Eindruck habe, das lohnt sich darin, sich in den zu verlieben. Das fand ich stark. Sie hat zum Beispiel auch gewartet und hat gesagt, ich will einen haben, in den ich mich verlieben kann, der ein Gotteskind ist, der ein Christ ist, der mit Jesus ernsthaft lebt. Ich habe euch erzählt von meiner Glaubenskrise. Ne? Die hat von meinem 17. bis 27. Lebensjahr gedauert. Das heißt, jetzt, wenn ihr ein bisschen gerechnet habt, war ich ungefähr in dem Alter, als ich dann auch Bettina kennenlernte. Ich habe das lange ihr nicht erzählt. Das wusste auch keiner. In meinem ganzen CVM wusste keiner was von meiner Glaubenskrise, weil den meisten Christen das peinlich ist, weil sie denken, die anderen Christen können das nicht nachvollziehen und werden dann irgendwie mit mir komisch umgehen. Das war auch meine Furcht. So wie ich ein schlechtes Bild von Gott hatte, hatte ich auch ein schlechtes Bild von Christen. Ne? Bettina habe ich dann irgendwann erzählt, als wir schon verlobt waren. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Ich spüre nichts von Jesus. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch glauben kann. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Hat sie gesagt, Nilschen? Nee, Nilschen hat sie noch nicht gesagt. Das sagt sie heute. Hat sie gesagt, weißt du was, wenn du nicht mit Jesus lebst, werde ich dich nicht heiraten. Das ist schon steil, oder? Jetzt hat sie endlich einen gekriegt und den hätte sie noch fahren lassen, nicht einen fahren lassen, ihn fahren lassen. Ne? Wenn er nicht mit Jesus lebt. Fand ich eine starke Sache. Ich bin meiner Frau extrem dankbar, dass sie mir die Pistole vor die Brust gesetzt hat, weil ich da gesagt habe, dann halte ich halt durch. Nicht mit ihr, sondern mit Jesus. Lieber halte ich mit Jesus durch. Danke. Eine angeregte Unterhaltung heute Abend. Ich danke Bettina, dass sie mir die Pistole vor die Brust gesetzt hat und ich gesagt habe, okay, Jesus, ich glaube, ich habe es noch nicht mal gesagt, ich habe es für mich entschieden. Ich habe gesagt, dann ziehe ich das durch. Wenn ich jetzt Bettina verliere und Jesus, habe ich zwei verloren. Und dann will ich lieber an Jesus festhalten und hoffe, dass diese Partnerwahl ein Geschenk Gottes ist. Ihr wart, glaube ich, alle schon mal verliebt, aber manche haben das auch schon gerade, glaube ich, zwischendurch reingerufen. Es gibt ein Mehr, das ist zu lieben, also zu wissen, da ist jemand, das fühlt sich nicht nur gut an, sondern der steht auch dann zu mir, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ich habe das heute Morgen im Prinzip auch meinem ersten Einstieg heute Morgen euch so ein bisschen provoziert, als ich auf unseren Gesang eingegangen war, auf unsere Lieder, die wir gesungen haben, ne? Ich glaube, manchmal ist so ein gemeinsamer Gesang ist ein bisschen wie ein Verliebtheitsgefühl. Und der Alltag zeigt sich dann, wenn das Gefühl weg ist, ob ich dann immer noch Jesus lieb habe, ihm immer noch vertraue. Ob ich das dann immer noch so meine. Vielleicht kennt ihr diesen Menschen hier. Ich muss mal gerade gucken, ob ich mein Ding auch eingeschaltet habe hier. So. Noch passiert nichts. Vielleicht müssen die Techniker mir helfen hier. Ihr schaut mal da bei euch, da ist er. Kennt ihr den alten Mann? Alle über 25 müssen ihn kennen oder über 30. Per Steinbrück, der hat den berühmtesten Satz, der berühmteste Satz seiner Karriere, der ist SPD-Politiker, der war mal Ministerpräsident von NRW, Bundesfinanzminister der letzten großen Koalition, war auch Kanzlerkandidat, hat letztes Mal die Merkel herausgefordert und dann ist sie nochmal gewählt worden. Der berühmteste Satz von ihm, wer kennt den? Hätte Fahrradkette, das ist er hier. Kennt ihr den? Den kennt ihr nicht, oder was? Ja, okay, ich dachte schon gerade so. Das ist er hier. Hätte Fahrradkette, den hat er gebracht. Genau, ich war schon gerade erschrocken. Ich dachte, wie alt bin ich denn, dass ihr den nicht kennt? Okay. Der hat folgenden Satz gesagt, der gefällt mir sehr gut. Liebe ist, sich in jemanden hineinzuversetzen, mitzufühlen, sich zu öffnen und immer davon ausgehen zu können, dass der andere einen nicht verletzen will. Also, dass der Steinbrück mit seinem Spruch hätte, hätte Fahrradkette so einen klugen Satz sagen kann, hätte ich auch nicht vermutet. Aber das ist der Hammer. Ich finde das der Hammer. Schade, dass es nicht in der Bibel steht. Man könnte sagen, eigentlich steht es in der Bibel, weil das eigentlich eine Zusammenfassung ist von dem, was Gott mit uns macht, ihr Lieben. Das ist irre. Liebe ist, sich in jemanden hineinzuversetzen. Jesus, der Sohn Gottes, der lebendige Gott selber, hat sich hineinversetzt und hat sich bewusst gemacht, was wird es bedeuten, wenn ein Mensch Mensch ist. Und wenn dieses Mensch dann auf der Erde lebt und ich den geschaffen habe, damit er später mal im Himmel ist, der muss aber aus freiwilligen Stücken kommen und dann wird er es nicht schaffen, weil er ein Sünder wird. Und er versetzt sich hinein in seine Geschöpfe, er fühlt mit, er wird extra sogar Mensch. Er wird Mensch, um alles mitzufühlen. Er weiß sogar, was es heißt, aufs Klo müssen, hier, wenn er was Falsches gegessen hat, aufs Klo rennen zu müssen, wie heute Nachmittag in der lustigen Stunde. Ja? Das hat Jesus alles mitgemacht, das kennt ihr alles. Vielleicht war der auch zwischendurch heiser oder was, ja, oder taub, weiß ich nicht, da haben wir nichts von gelesen, ja. Er hat aber Taube wieder hörend gemacht, das hat er gemacht. Gott hat sich in uns hineinversetzt, er kann mitfühlen, er hat sich geöffnet, er hatte Freunde. Einer seiner Freunde, Lazarus, ist gestorben, hat er geweint. Der kürzeste Satz in der Bibel heißt, und Jesus weinte. Drei Worte in einem Satz, das ist ein Bibelvers. Und Jesus weinte. Der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums. Ich war vorhin in der kleinen Gruppe hier Glaube und Wissenschaft. Wenn wir uns mit der Wissenschaft, mit unserer Biologie, mit Physik beschäftigen, dann begreifen wir so schnell, dass es einen Schöpfer geben muss, weil alles viel zu genial ist. Viel zu genial. Und dieser Gott fühlt mit, er öffnet sich uns und sagt, du darfst in mein Herz hineinschauen. Ich möchte, dass du mich verstehst. Ich möchte, dass du etwas von mir erahnst. Wir haben heute Morgen gehört von etwas, dass er sagt, wir sind Selem Gottes. Gott sagt, ich öffne mich euch so sehr, dass ich sogar mich in euch wiedersehen kann, in eurem Lachen, in eurer Freude, in all euren Plänen und in euren Ideen. Sogar in euer Verliebtsein kann ich mich hineinversetzen, weil Gott sich verlieben kann. Gott hat sich verliebt in uns. Und dann ist er weitergegangen und hat gesagt, ich verliebe mich nicht nur, ich liebe sie sogar. Ich investiere mich selbst dann, wenn es ganz bitter wird, ganz schmerzhaft, wenn es schrecklich wird. Wenn es den Tod bedeuten würde, würde ich mich noch in sie investieren. So sehr habe ich die lieb. Und das Zweite, was Steinbrück dazu sagt, und immer davon ausgehen zu können, dass der andere einen nicht verletzen will, das ist clever. Ich weiß nicht, wie oft ihr gerade von den Menschen verletzt worden seid oder euch verletzt fühltet, durch Mimik, durch Tonfall, durch irgendeine Handlung oder so, wie der andere sich verhalten hat, und ihr euch verletzt fühltet von dem, den ihr so lieb habt. Oder vielleicht selber einen anderen verletzt habt, eure Eltern, Geschwister, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich habe ich dich so lieb. Und gerade denen habe ich so wehgetan. Bin ich so maulig oder gebe falsche Worte, freche Worte oder was auch immer. Und wenn ich mich geliebt weiß, dann kann der andere vielleicht einen Fehler machen und ich weiß, der andere tut es aber nicht, um mich zu verletzen, denn er hat mich ja lieb. Das ist zwar passiert, es ist zwischen uns gekommen. Aber er wollte mich nicht verletzen, sein Ziel war, mich nicht zu verletzen, weil er mich lieb hat. Das ist Liebe. Jesus hat uns zum Beispiel auch nicht Regeln gegeben oder Gott hat uns nicht Regeln gegeben für unser Leben, um uns zu quälen, um uns das Leben schwerer zu machen. Sondern hat uns gegeben, weil er weiß, dass es gut ist für unser Leben. Geliebt zu sein ist das Höchste, was wir im Leben bekommen können. Es gibt unter den Tieren, man versucht gerade so ein bisschen rauszubekommen, die Biologen versuchen rauszukriegen, ob Tiere lieben können. Bin mal gespannt, was sie dabei rauskriegen. Aber geliebt zu sein ist das größte Bedürfnis und das drückt sich in zwei Dingen aus. Das drückt sich in uns Menschen aus, schon am Anfang, ganz, ganz am Anfang, wenn wir geboren wären, beziehungsweise schon im Mutterleib, nämlich das Gefühl von Sicherheit, beziehungsweise die Gewissheit, sicher zu sein, geborgen zu sein und anerkannt zu sein. Also, man will mich. Wir haben heute Abend das Thema da oben, seht ihr, ist eine der Lügen, die wir glauben, alle müssen mich lieb haben. Diese Lüge, dass wir glauben, ich habe ein Recht darauf, dass alle mich lieb haben, kommt von dieser Sehnsucht, die in uns ist, dass wir alle es unbedingt brauchen. Wir brauchen von Anfang an die Gewissheit, das Gespür, geborgen zu sein. Jemand ist für mich und er kennt mich an. Da ist jemand für mich. Das liegt in uns. Und wir haben in uns diesen Impuls, diesen Glauben und damit aber ein Irrglauben, Jeder müsse uns lieb haben. Weil wir automatisch, wenn wir denken, uns liebt jemand nicht, weil er so oder so guckt, weil er diesen und jenen Tonfall angewählt hat, weil er einen bestimmten Termin nicht eingehalten oder irgendetwas nicht gemacht hat, dann denken wir, das ist Denken, das ist nicht Gefühl, ihr Lieben. Wir glauben immer, es wäre ein Gefühl am Anfang. Das erste ist der Gedanke, der andere liebt mich nicht. Das denken wir nicht mit dem Kopf. Also nicht so, dass wir das durchdenken, sondern das geht so schnell. Das ist im Bruchteil von einer Sekunde, oder? Denkt an die Momente, wo ihr euch verletzt fühltet. Das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, wie jemand dich anguckt und du bist gekränkt. Aber dieses Gefühl kommt von dem Gedanken, dass du denkst, der andere hätte mich doch eigentlich wertschätzen müssen. Er hätte sich anders verhalten müssen. Ich fühle mich in diesem Moment nicht geborgen, nicht anerkannt, nicht geliebt. Und daraus erfolgt ein Gefühl. Entweder das Gefühl der Verletztheit, des Minderwerts, jetzt fühlst du dich vielleicht degradiert, das Gefühl ausgeschlossen zu sein. Vielleicht fühlst du dich betrogen, weil du denkst, Mensch, vielleicht hat der andere doch lieber als mich. Meine erste Freundin von euch erzählt hat, die hat immer zwischendurch mich angelächelt, so ganz doll. Es ging runter wie Öl. Und dann guckt sie sofort wieder ernst. Also wenn ich heute daran denke, das tut mir heute noch weh. Das ist irre, oder? Obwohl ich seit 25 Jahren mit der besseren Frau verheiratet bin. War ein nettes Mädchen, aber sie hat zwischendurch gelächelt und ich wusste nicht, ob das Lächeln, weil es so erstarb, sofort weg war, von jetzt auf gleich, hat sie dir jetzt echt gelächelt oder nicht? Also hatte sie mich angelächelt oder hat sie nur gelächelt? Was war das? Das hat mich bis zu Ende verunsichert. Vielleicht kennt ihr das, ja? Vergleichbar in eurer Situation, wo ihr denkt, das macht was mit mir, das löst in mir ein Gefühl aus. Und dieses Gefühl, das ihr dann habt, das wiederum führt zu einer Handlung, zu einer Reaktion. Daraufhin reagiert ihr. Entweder werdet ihr bissig, ihr werdet zickig, ihr werdet laut, ihr werdet leise, ihr ruft nicht mehr an, ihr schreibt eine WhatsApp, ihr erzählt anderen Leuten davon. Was auch immer. Wir schaffen irgendeine Reaktion darauf. Und meistens ist die Reaktion nicht besonders hilfreich. Und warum? Haben wir dieses ganze Theater. Theater, Theater, Theater. Weil es diese wunderschöne Lüge gibt. Alle müssen mich lieb haben. Alle müssen mir das Gefühl geben, geliebt zu sein. Das ist eine Lüge. Komm, wir machen mal die nächste Folie. Ich glaube, irgendwas klappt hier mit uns, Technik und mir nicht. Alle müssen mich lieb haben. Alle müssen mich mögen. Das ist eine Lüge. Wir haben den Wunsch, vielleicht, wir wollen mal gleich das mal erarbeiten. Wir machen gleich auch tatsächlich mal aktive Arbeiten, bevor ihr einschlaft. Dass wir vielleicht sagen, woran merke ich denn, dass der andere mich lieb hat, zum Beispiel, weil er mir meine Wünsche erfüllt. Oder weil ihr sagt, ich fühle mich dann geliebt von jemandem, wenn er mit mir meine Meinung teilt. Gibt ja schon mal jemanden, der sagt, ich brauche bei der Diskussion nicht deine Meinung. Ja? Ich brauche nicht deine Meinung, wenn ich mit dir diskutiere. Andere sagen, ich fühle mich dann geliebt, wenn der andere freundlich ist. Also es gibt verschiedene Dinge. Und jetzt brauchen wir gleich mal, habt ihr genug Licht? Ihr seht genug, ja, für euch? Habt ihr alle, seht ihr euren Sitznachbarn? Okay, wenn ihr ihn nicht seht, dann tastet mal nach rechts und nach links. Ihr braucht einen Sitznachbarn. Und dann machen wir mal Folgendes. Braucht mal die nächste Folie. Überlegt mal gerade für euch selbst. Also euer Nachbarn habt ihr gefunden, ne? Gut. So, jetzt kommt doch einmal zur Ruhe. Ihr dürft gleich reden. Ihr müsst jetzt, bevor ihr nämlich gleich euch mit eurem Nachbarn unterhaltet, müsst ihr euch darauf vorbereiten. Die Vorbereitung ist sehr individuell, nämlich überlege für dich selbst, wie hat der andere sich zu verhalten? Also nimm dir irgendeinen Menschen, von dem du wünschst, dass er dir freundlich ist, der dir das Gefühl geben soll, geliebt zu sein. Wie muss der andere sich verhalten, sodass du das Gefühl hast, dass der andere dich lieb hat oder dich mag? Nimm mal eine Sache. Versteht ihr die Frage? Bitte schämt euch nicht, wenn ihr sie nicht versteht. Dann gebt mir ein Zeichen, damit ich es gerne nochmal erkläre. Dann habt ihr was davon, weil ihr eine Sache braucht, die ihr jetzt benutzt für die nächsten 3 Minuten. Nochmal erklären. Okay, dann seid noch mal so leise, kurz so still. Also, ich nehme mal das Beispiel, weil ich es gerade schon erzählt habe, von meiner ersten Freundin. Für mich ist es, ich fühle mich gewertschätzt oder habe zumindest das Gefühl, der andere könnte tatsächlich mich meinen, wenn mich jemand ehrlich anlächelt. Also ich habe das Bedürfnis dann, dass wenn mich jemand anlächelt, dass es echt wirkt. Ich darf nicht merken, dass es nicht echt ist. Ja? So, also wenn ich das Gefühl habe, jemand lächelt mich echt an, dann fühle ich mich wohl in der Nähe dieser Person. Da will ich vielleicht nicht sagen, ich fühle mich geliebt, aber ich werde gemocht oder man mag mich, man wertschätzt mich. Versteht ihr, was ich meine? So, vielleicht habt ihr für euch eine Sache, wo ihr sagt, ein bestimmtes Verhalten von einem Menschen, dann ist es schon fast ein bisschen egal, wer es ist. Wenn ein Mensch sich so oder so verhält, dann habe ich das Gefühl, der mag mich. Es geht nicht um Intimität oder über, ja, das ist einfach nur, das kann auch in ganz persönlichen Dingen, im ganz allgemeinen Dingen beim Busfahren oder so, wo jemand einen anlächelt oder in der Gemeinde, im Jugendkreis, wo man sich natürlich miteinander bewegen kann, ohne dass da gleich Hintergedanken sind. Ja, lass Hintergedanken weg, es geht nicht um solche Dinge. Es geht allgemein um das Gefühl, wie muss sich jemand verhalten, dass du für dich selber, nicht für deinen Nachbarn, für dich selber das Gefühl hast, ja, dann fühle ich mich gewertschätzt, fühle ich mich gemocht. Und das lässt sich quasi eigentlich an jedem Menschen irgendwie anwenden. Denkt einmal kurz drüber nach. Nur für euch selbst. Schon gefunden habt. Man braucht eigentlich nicht lange dafür. So, ihr habt alle einen Begriff, eine Sache. So, jetzt wird es natürlich eine Herausforderung. Ihr habt jetzt einfach mal für eine Minute Zeit, mit eurem Sitznachbarn das auszutauschen. Also dem anderen zu sagen, was ist deine Sache, wo du merkst, wo du für dich merkst, das ist etwas, worin ich mich gewertschätzt fühle. Und der andere erzählt es dir auch. Es kann sein, wir sind jetzt, weiß ich, 130 Leute heute hier im Raum, dass wir auch 130 verschiedene Dinge hätten. Also es ist etwas über dich ganz individuell. Es gibt hier kein Falsch, ja? Sondern das ist deine eigene Botschaft, die dir wichtig ist, die dein Thema ist. So, jetzt tauscht euch mal aus. Okay. Bin mal gespannt. Ich wäre mal gespannt, was ihr alles so für unterschiedliche Themen habt. Was ihr alles für unterschiedliche Themen habt. Ich glaube, wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen dafür, das alles mal zu sammeln, könnten wir bestimmt auf viele Dutzend verschiedene Aussagen kommen. Manche werden vielleicht sagen, ja, hey, hallo, ich habe die gleiche Aussage. Und manche würden mir vielleicht sagen, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil es etwas Individuelles ist. Und mir ist es gerade wichtig, dass ihr das versteht. Das ist auch ein Lerneffekt für euch selbst, auch im Umgang mit den Eltern, mit den Geschwistern in der Familie, mit Kumpels in der Clique, im Jugendkreis. Auch in der Partnerschaft und manche sind von euch auch schon verheiratet. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir verstehen, wir sind selber ganz individuell und haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie der andere seine Liebe zu uns zeigen soll oder seine Freundlichkeit, seine Wertschätzung. Ihr habt für euch selber gerade eurem Nachbarn erzählt, worin ihr empfindet, dass ihr Wertschätzung empfindet. Aber das kann sein, dass euer Nachbar genau etwas anderes gesagt hat. Das frage ich mal kurz, da braucht ihr gar nicht zwischenrufen. Wo habt ihr als Gesprächspartner beide dieselbe Botschaft gehabt? Beide denselben, das Gefühl, Gedanken, geliebt. Da hinten sehe ich, glaube ich, eine Hand. Ja? Der zwei Hände müssen es ja sein, natürlich. Ja? Okay, also es gab, doch gab es ein paar, ja? Die gleiche Aussage hatten. Okay. Halte ich schon für ein Phänomen. Okay, ihr dürft jetzt zur Ruhe kommen, sonst lenkt ihr euch selbst ab. Ich habe mal ein paar Sachen gesammelt. Ich habe mal hier so die Stimmen vielleicht in rosa von Frauen gesagt. Das ist vielleicht eher die Klassiker. Also ihr Männer, ihr müsst jetzt aufpassen, wie Frauen sich oftmals geliebt fühlen. Ja? Das sind Tipps aus meinen langjährigen Seelsorge- und Eheerfahrungen. Okay? Das ist also alles in rosa, sagen Mädchen, ihr Jungs, ne, passt auf. Wenn ihr Glück haben wollt, dann passt auf. Ja? Ihr hört mir zu. Das ist nicht pauschaliert, das ist nicht alle Mädchen ticken so, ja, aber das ist schon interessant, das zu beobachten, wie viele Frauen darüber klagen, oder beziehungsweise, wir wollen es ja positiv formulieren, wie viele Frauen, die glücklich sind, sagen, ich habe einen Partner, der mir zuhört. Arm dazu, ne? Das ist nicht ausgedacht, ja, das ist Realität hier. Da steht schön für mich. Ja? Männer mögen es, wenn man sich schön macht für sie. Das Thema passt natürlich nicht zu jedem, der mit einem Bus sitzt, okay? Das ist klar. Ihr lieben Männer, habt ihr diese dritte Zeile gesehen bei den Frauen? Es wäre schön, ihr Männer, wenn ihr nicht lügt, ja? Okay, also habt ihr das gehört? Er darf nur dann lügen, wenn sie vom Friseur kommt und die Haare sich hat schneiden lassen und sie fragt, sehe ich gut aus, dann darf er lügen, hast du gesagt, ja? Okay. Ihr Frauen, bitte, bitte, sprecht eure Männer niemals auf eure Figur und auf eure Frisur an. Das ist nicht fair, ja? Es ist nicht fair. Ihr wollt die Antwort nicht hören, das weiß ich, ja? Ihr wollt es nicht. Nein, das wäre nicht wahr. So, wir wechseln schnell das Thema, oder? Aber wir Männer lieben es, wenn Frauen nicht zicken. Oh, die dürfen ja gerne diskutieren und auch eine Meinung haben, natürlich. Wir lieben Frauen mit Meinung, aber nicht mit Zicken. So. Er nimmt Rücksicht auf mich, steht da. Ja, ihr Männer, das sind Botschaften für uns hier links. Und die letzte. Sie redet respektvoll mit mir. Vielleicht werdet ihr sagen, oh, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Ich kann euch sagen, das ist nicht selbstverständlich, zumindest in zunehmenden Beziehungen. Also je länger eine Beziehung wird, kenne auch viele Paare, die noch nicht mal verlobt sind oder so, ja, die schon es schaffen, innerhalb der ersten Monate innerlich sich zu sehen danach, dass der Freund, die Freundin, auf die man sich eingelassen hat, doch so liebte. So, nur Beispiele. Ihr habt eure eigene Botschaft noch im Kopf? Ja? Habt ihr vor 5 Minuten, habt ihr den Satz? So. Jetzt behaltet diesen euren eigenen Satz, den ihr eurem Nachbarn erzählt hattet, den holt er wieder zurück, der gehört ihr euch jetzt wieder. Und jetzt machen wir einen nächsten Schritt. Überlege wieder für dich selbst. Diesen Anspruch, diesen Wunsch, den du hast, dass ein anderer seine Zuneigung, seine Freundlichkeit dir zeigen sollte. Du, ne? Wie oft schaffst du es selber, diesen Anspruch, den du an andere hast, selber bei anderen zu leben? Also prozentual im Verhältnis, ja? Wir brauchen die Antwort gar nicht hören. Das, ja? Ich möchte uns sensibilisieren für uns selbst, für unsere eigene Verantwortung für unser Leben. Okay? Du darfst du sein. Gott hat dich so gemacht mit deiner Biografie, mit deinem Gedenken, mit deinem Gefühl, sodass du eine bestimmte Erwartung hast an deine Mitmenschen, wie sie sich verhalten sollen, damit du dich geliebt fühlst. Das ist völlig okay. So bist du. Das ist deine Biografie. Die kann geschädigt sein durch die Biografie, aber sie ist erstmal okay. Und gleichzeitig einfach mal jetzt die Chance heute Abend zu bekommen, mal darüber nachzudenken, wie oft schaffst du es denn selber, den eigenen Anspruch, den du an andere stellst, selber zu leben? 100%? 80%? Vielleicht 50-50? Es würde ja bedeuten, ist ja logisch, ich denke, soweit können wir alle gleichzeitig denken. Zumindest ist es fair, wenn wir uns dann bewusst machen, okay, vielleicht schaffe ich es ja selber nicht mal meinen eigenen Anspruch, den ich hochachte, 100% zu leben. Wie soll es dem anderen gehen, der ja noch ganz anders tickt, der hat ja einen ganz anderen Anspruch, wie er glaubt, denn geliebt zu werden oder sich anerkannt zu fühlen. Nächste Frage, auch nochmal zum Überlegen. Wie soll der andere, der seine eigene Erwartung hat, wie er geliebt werden soll, dich so wertschätzen, wie du es dir wünschst? Ist das nachvollziehbar? Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist auch ein echtes Beispiel von einem Ehepaar, das auch schon die Goldhochzeit hat. Es geht also nicht um eine Ehe. Goldhochzeit. Dieses Ehepaar habe ich über viele Jahre kennengelernt. Und ich habe oft gehört, dass sie über ihn sagt, auch in seiner Gegenwart, mein Mann liebt mich nicht. Ganz klar, mein Mann liebt mich nicht. Dieser Mann hat jeden Tag 10 bis 12 Stunden gearbeitet. Wenn er nach Hause kam, das war eine Großfamilie, hat er die Kinder sofort übernommen, ist mit denen raus in den Wald gefahren, hat der Frau sofort die Kinder abgenommen, dass sie Ruhe hatte. Am Wochenende hat er immer gekocht, der hat am Wochenende die Wohnung geputzt, gesaugt und so weiter. Aber diese Frau sagt über diesen Mann, dieser Mann liebt mich nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn ihr euch das so vorstellt, dass euer Partner, dem ihr erlegen seid, wenn der ständig sagen würde, auch noch anderen gegenüber, ja, der liebt mich nicht oder sie liebt mich nicht. Wir haben irgendwann rausbekommen, und dann waren die schon zu lange verheiratet, die haben die Kurve nicht mehr bekommen, die beiden. Wir haben aber rausgekriegt, was ihr Liebesbedürfnis war, das war der Hammer. Diese Frau wünschte sich von ihrem Mann, dass er ihr zuhört, dass sie sich mal zu zweit hinsetzen und dass sie reden können und er würde auch auf ihre Frage und ihre Themen eingehen. Das konnte der nicht. Wisst ihr, warum der das nicht konnte? Gut, weil ein Kerl ist, das ist nicht so leicht für Kerle unbedingt. Ja? Unsere Generation geht es ein bisschen leichter, aber bei den Älteren war das nochmal schwieriger. Aber wir Männer sind trotzdem auch erstmal Männer, auch junge Leute. Wir sind herausgefordert, auch uns darin zu üben. Aber jetzt hat dieser Mann seine ganze Liebe seiner Frau gezeigt. Weil sein Ausdruck von Liebe, von Wertschätzung, er fühlte sich gewertschätzt, nicht wenn man miteinander quatscht, zugelabert wird. Ja? So, das war sein Eindruck. Sondern durch Fleiß. Dieser Mann war außerordentlich fleißig und hat seine ganze Liebe zu seiner Frau und seiner Familie darin gezeigt, dass er fleißig und fleißig und fleißig war. Den kannte ich nur fleißig. Ein freundlicher, fleißiger Mensch. Immer fröhlich, immer ein gutes Wort. Aber mit dem konntest du halt keine langen, tiefsinnigen Gespräche führen. Und diese Frau fühlte sich ungeliebt, weil ihr Mann seine Liebe zu ihr zeigte durch etwas, was sie nicht verstanden hat. Und er konnte ihr es nicht geben, weil er dafür vielleicht auch zu alte Generation war, sich umzustellen und zu sagen, ich trainiere mich jetzt, ein Mann zu sein, der statt zu putzen, sich lieber zu seiner Frau ins Wohnzimmer setzt oder in der Küche sich hinsetzt und mit ihr zuhört und mit ihr die Themen teilt, die ihr wichtig sind. Wenn wir sagen, alle müssen mich lieb haben, alle müssen irgendwie zeigen, dass sie mich wertschätzen, dann ist das ein Anspruch, wo ihr jetzt gerade schon ahnt, das ist unmöglich, das ist eine Lüge. Wenn ihr erwartet in eurem Freizeitvorbereitungsteam oder in euren Jugendkreisen, wo ihr herkommt oder aus den Gemeinden, in denen ihr lebt, in euren Ehen, in euren Klicken, in euren Freundeskreisen, wenn ihr immer erwartet, alle müssen mich lieb haben, andere, ich habe ein Recht darauf, dass man mir zeigt, dass man mir Wertschätzung zeigt, dass man mir das gibt, was ich mir wünsche, ist es unmöglich, weil wir unterschiedlich sind. Das ist nicht möglich. Wir tun den anderen Unrecht und wir werden selber verletzt, weil wir ständig eine Erwartung haben, die andere überhaupt nicht erfüllen können, zum Teil gar nicht erahnen. Ja? Nicht mal erahnen. Wir halten das für witzig und haben den anderen vielleicht noch verletzt. Und darum die letzte Frage in dieser Runde jetzt hier, dieser Aktion. Überleg für dich selbst, was passiert mit dir, wenn der andere sich nicht so verhält, wie du es dir wünschst? Was passiert mit dir? Welcher Gedanke kommt in dir auf? Vielleicht fällt dir nicht der Gedanke ein, dann sagst du, welches Gefühl kommt in dir auf. Und dann kannst du überlegen, welcher Gedanke hat mich wahrscheinlich zu dem Gefühl geführt. Was passiert mit dir, wenn der andere sich nicht so verhält, wie du es dir wünschst? Es gibt verschiedene Gründe, ihr braucht die gar nicht, also Reaktion, ihr braucht die gar nicht aufzuzählen. Ich wünschte mir, ihr würdet euch die einfach mal verarbeiten. Und was machst du eigentlich, wenn du mit dir selber unzufrieden bist? Das eine ist ja schon schlimm genug, wenn man sich über die anderen ärgern muss. Die sind ja auch doof, die anderen, ne? Die wissen ja nicht, wie man euch lieb haben soll und Wertschätzung zeigt. Und dann haben wir dieses Mädchen, das hier einen Marathon macht, hier so einen Spendenmarathon und ist mit sich selbst noch unglücklich und so. Was ist, wenn ihr mit euch selbst unzufrieden seid? Wenn ihr euer eigenes Ideal nicht erreicht habt, euren eigenen Anspruch nicht erreicht, dann kannst du dich noch nicht mal mehr selbst lieb haben oder was. Dann musst du ja sagen, du Mistkerl da im Spiegel oder was. Das ist doch Quark. Das geht nicht. Oder? Ich finde, das geht nicht. Was ist, wenn du nicht der Beste bist? Was ist, wenn du nicht der Schönste bist oder die Schönste? Was ist, wenn du nicht das Smartphone hast, was alle anderen haben oder die Schuhe trägst, die alle, die diese Schuhe tragen? Ja, wer bist du denn dann? Bist du dann minderwertig oder was? Darfst du dann nicht mehr in den Spiegel gucken oder musst du dir andere Freunde suchen oder was? Musst du suchen mit der anderen Schuhmarke oder was? Ja? Das ist doch Mist. Ihr Lieben, das ist etwas, was unsere ganze Gesellschaft kaputt macht und eure Generation kaputt macht. Bei mir ist es, ich bin darüber hinaus, ja. Und die alten Herrschaften, die tragen ja, wenn es regnet, auch eine Tüte über dem Kopf, damit die Haare nicht kaputt gehen. Ja, das ist alles nicht so schlimm. Wir sind verdorben, wir Alten. Aber ihr dürft euch das Leben nicht verderben. Weil ihr den Anspruch habt, ihr müsstet so sein, dass alle euch irgendwie lieb haben, dass ihr irgendwas Gefühl habt, die Wertschätzung zu bekommen, die euch wichtig ist. Ihr werdet nicht glücklich werden. Und ihr werdet andere mit unglücklich machen. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ich möchte dich fragen, wer bist du denn, wer bist du vor dir selbst oder auch wer bist du in den Augen Gottes, wenn du bestimmte Dinge nicht kannst, die andere vielleicht können? Du sagst, oh, wie schön der singen kann, wie toll der an der Technik ist oder wie gut der zuhören kann, wie gut der reden kann oder was auch immer. Wenn du Dinge nicht kannst, die du gerne können würdest, oder du kapierst Mathe nicht oder eine Sprache nicht oder du hast deine Prüfung in der Schule nicht geschafft und bist sitzen geblieben oder hast dein Studium abbrechen müssen. Wer bist du denn dann, wenn du bestimmte Dinge nicht kannst? Wer bist du? Hä? Bist du dann minderwertig oder welches Gefühl kommt in dir? Welche Gedanken? Oder wer bist du, wenn du bestimmte Dinge nicht hast, die andere haben? Oder wer bist du, wenn du sie hast? Ja, du fährst das dickste Auto im ganzen Dorf. Ja, wenn die dann alle sagen, oh, der wäre der dickste Auto im ganzen Ort. Ja, das sagen all die gerne dieses Auto hätten. Sind die deswegen cooler? Nachher 15 Leute fahren mit diesem Auto durch den Ort. Und dann? Jetzt habe ich nicht mehr das coolste Auto. Die anderen sind auch alle so cool. Ja? Das ist doch... Das ist kein Witz. Es gab ja vor langer Zeit mal die D-Mark in Deutschland. Da war ich noch jung. Ja? Dann kam der Euro. Wisst ihr, was passiert ist mit dem Euro? Der hat unser Geldkonto halbiert. Ja? D-Mark wurde 2 D-Mark, rund 2 D-Mark wurden 1 Euro. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ist depressiv geworden, der ist in der Psychiatrie gelandet, weil er jetzt kein Millionär mehr war. Das ist die Wahrheit.
Dann frage ich mich doch, sag mal, was ist dein Lebenswert? Der hat sich jetzt sein Leben sogar noch ruiniert, weil er jetzt psychisch krank ist und noch nicht mehr weiter Geld verdienen kann, damit er wenigstens mal 1 Million Euro hätte vielleicht, ja? Wer hätte ja noch was anfangen können mit seinen doofen 500.000 Euro? Doof, ne? Wer will schon 500.000 Euro haben? Ist auch bitter, so ein Leben, oder? Ja. So, und dann hat er so ein bitteres Leben, ja? Griff ins Klo und jetzt noch schlimmer, ist er krank. Versteht ihr? Man denkt, das ist karikiert, das ist die Wahrheit. Hoffentlich kennt ihr solche Leute nicht. Hoffentlich werdet ihr solche Leute nicht. Ihr Lieben, Satan hat Bock darauf, dass wir glauben, alle müssten uns das geben, was wir wünschen. Das möchte Satan. Damit wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen, ich bin der Mittelpunkt, Hauptsache, ja? Und so werden, Hauptsache, du hast Spaß. Das ist eine offizielle Werbung, die hört ihr vielleicht auch manchen Tagen auch 3-mal oder 10-mal, wenn ihr Radio gehört habt oder im Internet oder was. Ja? Hauptsache, ihr habt Spaß. Hauptsache, es geht um dich. Das ist Mist. Ihr werdet keine glücklichen Menschen sein, keine glücklichen Männer und Frauen. Der bescheuerte Platz ist beim Sport der 2. und der 4., ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt? Ich habe es nie geschafft bis dahin. Ist immer das Beste. Du bist ab Platz 11, aufwärts ist alles egal. Ja? Dann ist nur noch dabei sein, ist alles. Ja. Ich habe gehört, beim Sport gab es mal früher Siegerurkunden. Ich hatte noch nicht mal eine Teilnehmerurkunde. Ja. Es gibt mehrere Bibelstellen, zum Beispiel Römer 12, Vers 2. Da heißt es, lasst euer Denken verändern. Paulus sagt, lasst euer Denken verändern, damit ihr den Willen Gottes erkennen könnt. Wir brauchen eine neue Denke für unser Leben. Wenn ihr mit Jesus leben wollt, wenn es euch interessiert, was Jesus von euch denkt, wenn ihr wissen wollt, und das ist genial, ich freue mich über so viele hunderte und tausende junger Christen, die sagen, ich möchte den Willen Gottes erkennen. Das ist super, eine gute Haltung. Ihr werdet den Willen Gottes nur erkennen können, wenn ihr bereit seid, euer Denken verändern zu lassen. Und nicht zu denken nach dem Schema dieser Welt. In diesem Text heißt es, verändert das lebt nicht nach dem Schema dieser Welt. Schema steht da im Griechischen. Lebt nicht nach der Schablone dieser Welt. In der Schablone dieser Welt, dann schaut man dann auch, Hauptsache, ich sehe gut aus, habe ich genug Geld, Hauptsache, ich habe die Anerkennung von vielen Leuten, Hauptsache, ich habe viele Follower oder was auch immer. Ja, ich kenne Leute, die schauen ständig danach, wer hat die meisten Follower und dafür werden sie bewundert. Das ist doch Quark, diese Follower. Wenn es darauf ankommt, werden deine Follower nicht für dich sein. Guckt auch drauf, guckt auf die Stars dieser Zeit, wie viele auch einfach wieder fallen gelassen werden, weil jemand anders mehr Follower hat oder weil irgendeiner einen Satz gemacht hat, der falsch verstanden worden ist. Politiker und Künstler und so weiter. Schaut doch mal da drauf. Ihr seht das doch im Internet und überall. Das ist Mist. An eurem Grab wird niemand stehen und sagen, wow, hatte die schöne Schuhe. Hä? Das wird niemand sagen. Es wird auch niemand sagen, ja, beste Coach ever bei dem zu Hause. Ja? Niemand. Außer die nicht eure Freunde waren. Die würden vielleicht sagen, hoffentlich kriege ich jetzt die Couch da doch. Ja? Alle müssen mich lieb haben, alle müssen mich mögen. Ihr Lieben, das ist der letzte Schwachsinn. Das ist wirklich der letzte Schwachsinn. Das ist Satans Schwachsinn. Das ist, ich bringe den immer mal wieder hervor, aber jetzt können wir den auch ein bisschen karikieren, diesen Feind Gottes, diesen Gegner Gottes. Er versucht uns kaputt zu machen. Und wisst ihr, was versucht Satan kaputt zu machen? Wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass man uns hier auf dieser Erde es so angenehm wie möglich machen muss, dass uns alle lieb haben und das Leben irgendwie am leichtesten und seichtesten läuft, umso weniger freuen wir uns auf den Himmel, für den Gott uns geschaffen hat. Satan hat ein Interesse daran, dass es uns so gut und so weich wie möglich geht in unserer Welt. Das ist Satans Versuch. Und er erreicht dieses Ziel, gerade bei uns in Deutschland. Wir sind eins der reichsten und gottlosesten Nationen dieser Erde. Warum? Wir haben mittlerweile eine gottlose Christenheit in unseren Gemeinden, mittlerweile auch in unseren freien Gemeinden, ein gottloses Volk. Zum Glück sehe ich eure Kindergesichter nicht genau und zum Glück weiß ich es nicht von euch, weil ich euch alle nicht wirklich kenne. Ich danke Gott eigentlich im Moment dafür und danke Gott selber, ihr. Denn wenn du dich angesprochen fühlst, dann ist es ein Reden Gottes und nicht von mir. Wir haben in unseren Jugendkreisen, in unseren Gemeinden, haben wir gottlose Christen. Weil wir bequem sind, weil wir den Arsch nicht aus dem Sessel kriegen. Ich bin so dankbar für euch und diese Freizeit, weil ihr ein Jugendkreis seid, die sich darum bemühen, den Arsch aus dem Sessel zu kriegen. Und eine Gemeinde, die euch darunter unterstützt. Ey, es ist genial. Ich freue mich für euch in Winterbach. Ich wünsche mir, dass viele andere Jugendkreise das hätten, was ihr habt. Aber baut weiter darauf auf. Bleibt daran und sagt, wir wollen, auf jeden Fall, wollen wir den Arsch von der Couch kriegen. Wir wollen mit Jesus aktiv sein. Wir wollen etwas ausprobieren. Ah, ich weiß noch, mit 17. Ich saß mit 17 im Jugendkreis. Pass auf. Und wir hatten immer mal so Missionare da und Leute, die was erzählten aus ihrem Leben mit Jesus. Und dann erzählten die, was sie für Wunder erleben und was Jesus mit ihnen gemacht hat und so, ja. Und ich dachte so, ja, ich erlebe nichts mit Jesus, gar nichts. 10 Jahre später, ich war 27, gegen Ende meiner Glaubenskrise, sitze ich in meinem Jugendkreis. Mittlerweile war ich selber Jugendkreisleiter und erzähle den Jugendlichen von all den Wundern, die ich mit Jesus erlebt habe. Ich habe auch selbst in dieser 10 Jahren Krise, Glaubenskrise, habe ich Wunder mit Jesus erlebt. Ich habe es nur nicht gefühlt. Ja. Ich habe sie erlebt, aber es hat mit mir nichts emotional oder so gemacht. Und dann erzähle ich den jungen Leuten so, meinen Jugendlichen, was ich alles mit Jesus schon erlebt habe, was ich gemacht habe und so, und wo ich Jesus erlebt habe. Und dann hörte ich so eine Stimme von Leuten, die sagten, ja, du erzählst immer Sachen, wir erleben gar nichts. Und da hab ich gedacht, ja, ist doch klar. Du musst doch einen ersten Schritt machen. Du kannst doch kein Abenteuer erleben, wenn du keine Schritte machst. Du kannst nur zurückschauen. Du kannst doch nicht vorher schon von etwas erleben, was du nicht erlebt hast. Erzählen, was du erlebt hast. Ihr Lieben, wagt etwas mit Jesus. Schaut nicht danach, dass es euch selber bequem geht. Hauptsache, alle haben mich lieb. Sondern schau danach, wie kann ich meine Liebe zu Jesus, zu Menschen wirksam werden lassen. Und dann werden euch Leute für euren Glauben in den Hintern treten. Mir haben Leute in den Hintern getreten dafür, dass ich ihnen auf der Straße mit ihnen eine Umfrage zum Glauben machen wollte, zum Leben. Haben die mich verflucht. Fahr zur Hölle mit deinem Jesus, haben die gesagt. Da habe ich gedacht, du armer Kerl, wenn du wüsstest, wer da wirklich hinkommt, ja? Der Jesus wirst du doch nicht in der Hölle finden. Ja? Jeder arme Kerl hatte keine Ahnung. Er hatte keine Ahnung. Hoffentlich trifft er auf einen anderen, dem er zuhören wird. Ihr Lieben, ihr werdet Dinge mit Jesus erleben. Spannende Sachen, hohe und auch tiefe Sachen, schmerzhafte Dinge. Wenn ihr den Hintern von der Couch bekommt und wenn ihr es ausprobiert und sagt, es geht nicht um mich. Nicht anderen müsst mich lieb haben, sondern ich will Jesus lieb haben. Ich will ihm meine Liebe zeigen auf meine Weise. Du darfst auf deine Weise mit deiner Persönlichkeit Jesus deine Liebe zeigen, wie du ihn lieb hast. Und wenn du Jesus lieb hast, wirst du das Menschen zeigen. Du wirst nämlich mit Menschen so umgehen, als wäre das Jesus. Denn der Mensch ist Zelem. Du bist einem, der andere dir gegenüber ist Zelem. Ja? Das ist das Ebenbild Gottes. Du bist mit dem so freundlich, als würdest du mit Jesus freundlich sein. Wenn du sagst, ich habe Jesus lieb, dann zeig das an deinen Menschen, an einem anderen Menschen, an deinen nervigen Vater oder an deiner Schwester, die immer deine Klamotten aus dem Schrank klaut oder so, ja. Zeig das an diesen Menschen, die am anstrengend sind. Daran siehst du, ob du Jesus lieb hast oder ob du dich selbst lieb hast. Weil du sagst, nee, das ist mir zu unbequem. Es gibt eine Redewendung im Deutschen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ist ein kluger Satz, ist auf jeden Fall schon mal richtig. Was ich aber faszinierend finde, ist, dass die Bibel, ich muss mal gucken, ob ich den als Bibelvers hier gezeigt habe, ja, Matthäus 7, Vers 12, Jesus hat den gleichen Satz gesagt, nur er war kein Deutscher, deswegen hat er das anders formuliert. Ja, wir Deutschen sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Jesus sagt, es ist genau andersrum. Geh so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In dieser einen Aussage, sagt Jesus, sind das alte testamentliche Gesetz und die Aussagen der Propheten zusammengefasst. Wir Deutschen haben in unserer Redewendung das destruktiv, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, also halte ich zurück, mach keine Fehler, mach kein dummes Zeug. Jesus macht es genau andersrum. Er sagt, weißt du was, wenn du möchtest, dass jemand dich wertschätzt, wenn du möchtest, dass andere dich lieb haben, wenn du möchtest, dass andere dir zeigen, dass sie nett und freundlich zu dir sind, dann mach genau das. Wenn du das möchtest, dass sie das tun sollen, mach du das bei ihnen. Fertig aus, Nikolaus, fertig, ne? Schluss. Hätte, Fahrradkette. Nein, das ist Jesus, das ist konstruktiv, das bringt voran. Das bringt euch selber voran. Ihr selber werdet trainiert in eurer Persönlichkeit. Ihr werdet zu veränderten Menschen, wenn ihr genau das tut. Und wieder und wieder und wieder. Und wenn ihr dann auf die Nase fallt, weil Leute euch dafür verachten, weil sie euch das Wort im Munde verdrehen, weil sie das nicht zurückgeben, weil sie nicht dankbar und freundlich sind, sondern sogar dir noch einen Nachteil daraus machen, dass du das lebst, dann machst du es weiter. Und dann stärkt das deine Persönlichkeit. Und du wirst zu einem echten Kerl, du wirst zu einer echten Kerlin, zu einem echten Frauen-Weibsbild, ja? Das Power hat, zu den Männern aufschauen und sagen, so, das ist eine Frau, so würde ich auch mal sein, ja? Wenn ihr so lebt,
Ja?
Wenn ihr so lebt.
Ich weiß, eure Kinder werden euch vielleicht nicht bewundern dafür. Aber ihr wisst selber, vielleicht bewundert ihr eure Eltern nicht, je nachdem, welchem Alter ihr gerade seid. Ja? Egal, wie toll eure Eltern sind. Aber vielleicht kennt ihr Menschen, kennt ihr Männer und Frauen, die im Alter eurer Eltern sind oder die im Alter eurer Großeltern sind, die das leben. Und wenn ihr keinen von solchen Menschen kennt, weil in eurem Umfeld kein Mensch so lebt, das kann auch sein, dann kannst du der Erste sein in deiner Familie, in deiner Clique, aus der du kommst, in deiner Schulklasse, der Erste sein, der das lebt. Der einfach erstmal nur, lebe erstmal nur das, von dem du dir wünschst, dass andere das mit dir täten. Das reicht schon erstmal aus. Damit erfüllst du das komplette alte testamentliche Gesetz, ja, alles, was sie im Judentum gelernt haben und sogar noch die Propheten mit all ihren Prophetien und all ihren Aussagen und Lehraussagen. Ich möchte dir sagen, dreh das Ganze um. Dreh das um. Da oben steht, alle müssen mich lieb haben. Ich möchte dir sagen, beginn die anderen zu lieben. Und lieben, ihr Lieben. Ihr Lieben heißt nicht, dass den anderen zu lieben heißt nicht, den anderen toll zu finden. Den anderen zu lieben heißt nicht, tolle Gefühle für den zu haben. Es gibt Leute, die stinken und die sind doof und die haben einen doofen Charakter, die sind anstrengend. Das ist nicht, lieben heißt nicht, ihr Lieben, lieben heißt nicht, den anderen toll zu finden. Sondern lieben heißt, sich für den anderen zu entscheiden, für ihn offen zu sein, ihm das zu geben, was er braucht. Nicht unbedingt, was er will, ja, aber was er braucht. Und beginne mit dem, was du selber am besten kannst, nämlich das, wo du dein eigenes Bedürfnis hast. Da kannst du dich am besten hineinversetzen. Damit beginnst du. Wenn du dich darin übst, wirst du dich so radikal verändern in deiner Persönlichkeit, im guten Sinne, ja, dass du selber staunst und dass deine Freunde um dich herum staunen. Den anderen zu lieben heißt nicht, sich ausnutzen zu lassen, bis man selber keine Kraft mehr hat. Denn das würdest du mit dir selber ja auch nicht tun. Mach es so in der Größe, wie du es selber für dich verkraften kannst. Aber dann tu das. Und auch nicht weniger. Ich möchte euch zum Schluss, weil wir so wenig Bibelstellen gelesen haben, euch noch Passagen vorlesen. Ich glaube, das ist meine letzte Folie. Nee, doch, ich habe euch die Texte auch hier, diesen Text zumindest noch rausgeholt. Tut, was ihr zu tun habt, mit Eifer und Freude. Als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Und zum Schluss, das sollen meine letzten Worte sein, Kolosser 3, Vers 18, das habe ich jetzt nicht alles auf der Folie, wenn ihr mitlesen wollt oder notiert es euch, Kolosser 3, ab Vers 18. Eine etwas längere Passage, ich lese euch einfach vor und ihr lasst euch beeindrucken. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, das erfreut den Herrn. Ihr Sklaven, damals gab es noch Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht euren Herren bereitwillig, weil ihr Ehrfurcht vor Gott habt. Jetzt kommt dieser Vers, tut eure Arbeit mit Eifer und mit Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird, dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Und ihr Sklavenbesitzer, auch nochmal schön, nicht nur zu den Sklaven redet er, sondern auch zu den Sklavenbesitzern, behandelt eure Sklaven gerecht, denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ich bete noch mit euch. Lieber Jesus, du kennst uns, du kennst mich ganz genau, du kennst meine Natur. Du weißt, was mein Bedürfnis ist. Du weißt, welche Botschaft und welches Verhalten mir am meisten hilft, mich geliebt zu fühlen, mich angenommen zu fühlen, geborgen zu sein. Eine tiefe Sehnsucht seit unserer Geburt. Lieber Jesus, diese Sehnsucht ist in mir, ist in uns. Und wir tun damit so viel anderen Unrecht, weil wir es von ihnen erwarten, was sie nicht tun können. Lieber Jesus, ich möchte Buße tun für all die Ungerechtigkeiten, die ich anderen angetan habe, weil ich etwas von ihnen gefordert habe, was sie nicht tun und leisten konnten. Jesus, ich möchte Buße tun für all die Momente, wo ich anderen Unrecht getan habe, weil ich ihnen nicht das gegeben habe, was sie gebraucht hätten. Und lieber Jesus, ich möchte ein Mensch sein, der dein Zelem ist, in dem du dich spiegeln kannst. Ein Mensch, der anderen das Gute tut, was ich von ihnen erwarte. Jesus, wir wollen Menschen sein, wir wollen junge Leute sein, unseren Jugendkreis, unseren Gemeinden wollen wir Menschen sein, wo andere, die dich noch nicht kennen, dich sehen können. Weil wir deine Liebe ihnen zeigen, durch unsere Tat, wie wir mit anderen umgehen, wollen wir die Liebe zeigen. Und wir sind gespannt, Herr Jesus, wie du unser Leben veränderst, wie es unsere Persönlichkeit verändern wirst, dir immer ähnlicher zu werden. Ich danke dir dafür, dass du an mir arbeiten wirst und an uns handeln wirst. Amen. Ich möchte euch einladen, auch im Namen des Seelsorgerteams, dass ihr das Gespräch sucht. Jetzt singen wir gleich noch und haben noch ganz viel Zeit, Gott anzubeten, auch im Gesang. Kommt gerne nachher nach vorne. Hier sind Mitarbeiter, die euch das Gespräch anbieten. Vielleicht habt ihr verletzte Seelen, vielleicht habt ihr ein schlechtes Gewissen, wenn ihr merkt, da und da bin ich schuldig geworden. Vielleicht braucht ihr jemanden, der mit euch das vor Gott bringt und ihr Dinge bereinigt. Vielleicht habt ihr Dinge gemerkt, wo ihr sagt, ich muss etwas an meinem Charakter tun. Mein Charakter ist vor Gott nicht heilig. Da brauche ich Heilung. Ja? Kommt nach vorne, sprecht mit den Leuten, betet mit ihnen oder lasst euch beraten. Und dann ansonsten wünsche ich euch jetzt richtig viel Freude beim Anbeten unseres Gottes.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say when I unfailing God, you have every victory. You say I'm